Woran denkt ihr, wenn ihr das Wort Selbstfürsorge hört? An Schaumbäder vielleicht oder an eine egoistische Lebensweise? Mit diesem Bild von Selbstfürsorge räumt die Leipziger Autorin Svenja Grefen ein bisschen auf. Oder vielleicht ändert sie die Perspektive ein wenig. Aus feministischer Sicht und mit einer anderen Definition von Selbstfürsorge veröffentlichte sie im April dieses Jahres das Buch Radikale Selbstfürsorge jetzt. Ich darf heute mit der Autorin sprechen. Hallo Svenja Grefen, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
Vielleicht sollten wir, bevor wir ins Gespräch einsteigen, einmal die Frage klären, wie du eigentlich Selbstfürsorge definierst. Was verstehst du denn unter diesem Begriff?
Ich verstehe unter Selbstfürsorge im Prinzip alles, was ich mache, womit ich erstens niemandem schade, niemandem inklusive mir selbst, und womit ich zweitens dazu beitrage, dass es mir besser geht oder dass ich mehr bei mir bin. Also das bedeutet, es kann auch was Unangenehmes sein, vielleicht im ersten Moment. Also ja, im Grunde einfach mich um meine mentale und körperliche, um meinen mentalen und körperlichen Zustand, um nicht zu sagen Gesundheit, zu kümmern und da eben auch eigenverantwortlich zu sein oder zu werden. Das wäre jetzt so die grobe Definition. Und ansonsten sage ich immer noch ganz gerne dazu, es geht ja erstmal darum, zu versuchen, zu lernen, netter zu mir selbst zu sein.
Im ersten Kapitel deines Buches, da formulierst du Folgendes. Bloß aufgrund meiner Existenz habe ich halt einfach nicht das Recht dazu, mich gut oder auch nur okay zu fühlen. Und wenn es gerade mal nicht um mich selbst geht, sondern um Menschen, die weniger privilegiert sind als ich, nun ja, dann wird es noch komplizierter. Denn streng genommen habe ich da das Gefühl, mich zu beschweren, nicht leiden zu dürfen, da es mir doch vergleichsweise echt okay geht. Genauso wenig darf ich mich aber glücklich oder okay fühlen, weil es anderen eben vergleichsweise viel schlimmer geht. Und dann schreibst du weiter, solange sich das nicht alle Menschen herausnehmen können, steht es logischerweise auch mir nicht zu. Warum braucht es denn in deinen Augen trotz dieser Beschreibungen eine radikale Selbstfürsorge?
Ja, also das war natürlich der Zustand, in dem ich mich vorher befunden habe, sozusagen, bevor ich eben angefangen habe, mich mit radikaler Selbstfürsorge auseinanderzusetzen. Und da steckte ich eben in so einer, ich nenne es immer eine Entweder-Oder-Situation fest. Also ich dachte, ich kann entweder irgendwie feministisch sein und agieren und mich dafür einsetzen, dass die Gesellschaft sich ändert, dass die Welt eine bessere wird sozusagen, oder ich kümmere mich um mich selbst. So, aber beides zusammen, ich habe es einfach nicht zusammengebracht. Und ja, erst durch eine Auseinandersetzung eben mit so einer tiefer gehenden Art von Selbstfürsorge habe ich eben gelernt, dass das sehr, sehr wohl zusammengeht und dass es auch einfach notwendig ist. Also gerade, wenn man sich eben dafür einsetzt, dass sich was in der Gesellschaft, in der Welt verändert, muss ich eigentlich auch bei mir selbst zum einen anfangen und zum anderen eben schauen, dass ich da eben auch nachhaltig irgendwie am Start sein kann. Es ist eben, ne, das Klischee so, es ist eben kein Sprint, es ist ein Marathon. Und wenn ich mich eben um mich selbst kümmere, wenn es mir selbst vielleicht auch ein Stück weit besser geht, dann hat das ja auch einen direkten Einfluss auf mein Umfeld, auf die Menschen um mich herum. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir eben nichts erlaube, wenn ich mir nicht zugestehe, dass ich Bedürfnisse habe und dass diese Bedürfnisse eben auch erfüllt werden müssen, dann, ich weiß nicht, fühle ich mich vielleicht auch viel eher alleingelassen oder habe so die Erwartung, dass das irgendwie von außen an mich herangetragen wird, projiziere da vielleicht dann auch viel, viel mehr auf andere Menschen. Und ja, da liegt für mich eben auch so ein Ermächtigungsmoment irgendwie drin, in dem ich eben sage, okay, ich nehme das jetzt sozusagen selbst in die Hand und muss dabei aber auch trotzdem nicht alleine sein. Das ist mir auch immer sehr wichtig zu sagen, ne? Weil ja auch oftmals dann ja schnell so eine Reaktion kommt von Self-Care, aber Menschen sind ja keine Inseln und wir müssen irgendwie doch, wir sind doch soziale Wesen und ja, das stimmt auf jeden Fall alles. Und das, ja, schließt sich auch nicht aus gegenseitig.
Du hast gerade das Zurückerlangen der Macht beschrieben. Das hast du ja auch in deinem Buch im Zusammenhang mit Perspektiven von Flinter-Personen beschrieben. Wie würdest du denn dieses Zurückerlangen der Macht in diesem Kontext einordnen?
Ja, also sowohl für Flinter-Personen, aber ja ganz generell eben Personen, die von Diskriminierung betroffen sind, ne? Eben auch sowas wie Rassismus oder Ableismus zum Beispiel. wir leben ja nun mal in einem System oder in Strukturen, das diese Menschen eben unterdrückt, beziehungsweise vielleicht auch so ja, gewissermaßen den Selbstwert ihnen abspricht oder eben nicht möchte, dass diese Menschen beziehungsweise wir uns gut fühlen. So. Und ja, wenn ich aber eben anfange, für mich zu sorgen und eben dafür zu sorgen, dass ich mich vielleicht doch ein Stück weit besser fühle, dann ja, ist das eben, oder darin liegt eben für mich so dieser Ermächtigungsmoment. Wenn ich das eben tue in einem System, in dem das für mich nicht vorgesehen ist, dann ist das auch eine politische Sache, die ich tue. Auch eine antikapitalistische Praxis sozusagen. Und ich habe das Gefühl, es wird oft so, ja, so ein bisschen abgewatscht, ne, so von wegen, ach, Self-Care, nee, was wir brauchen, ist Governmental Care und dass sich eben tatsächlich was verändert in der Welt. Und ja, definitiv, das ist absolut notwendig, aber das hier liegt eben schon in unserer Hand. So, dafür müssen wir eben nicht warten, bis sich hoffentlich irgendwann was verändert. Und somit ist es eben auch möglich, da ja, sich eben auch nachhaltig für einsetzen zu können, dass sich was verändert.
Du hast gerade schon angesprochen, was es in deinen Augen braucht, um auch solidarisch mit anderen Menschen zu sein. Was waren denn deine Gedanken dazu im Schreibprozess?
Gute Frage. Ich glaube, da haben mich so verschiedene Wege hingeführt. Also, beziehungsweise ja, ich hatte einfach irgendwann beim Schreiben so den Moment, also ich habe auch zum Beispiel darüber geschrieben, wie wir in unserer Gesellschaft mit Fehlern umgehen. Und das wird uns ja schon von klein auf in der Schule beigebracht, so Fehler zu machen ist einfach nicht cool. Das ist etwas, das nicht passieren darf. Und es ist auf jeden Fall schlecht. Und ja, das zieht sich dann ja durch das komplette Leben irgendwie. Es geht immer darum, möglichst erfolgreich zu sein und flawless und perfekt und so weiter und so fort. Und sobald dann ja ein Fehler passiert oder man einen Fehler macht, was eben einfach menschlich ist, so, das passiert uns allen, verurteilen wir uns ja auch selbst. Ne? Es kommt ja nicht nur von außen, sondern wir haben das eben so in uns drin, dass wir uns da eben auch selbst für fertig machen. Und ich habe ganz, ganz oft das Gefühl, dass ja, Solidarität oder vielleicht auch ganz einfach erstmal das Nachvollziehen von anderen Perspektiven oder offen zu sein für andere Perspektiven oder vielleicht auch für Veränderungen, dass das so ein bisschen damit zusammenhängt und ja, auch unser Umgang mit Kritik, gerade auch so in, ja, auch in der feministischen Bubble, aber auch so ganz, ganz generell, auch wenn es dann gerade aus dieser Bubble irgendwie rausgeht. Ich habe das Gefühl, dass das ganz oft ja so ein bisschen daran abprallt, dass wir alle versuchen, so ein Bild von uns selbst aufrechtzuerhalten, dass eben keine Fehler oder in dem keine Fehler vorgesehen sind. Oder ja, indem es einfach nicht die Erlaubnis gibt, sozusagen Fehler zu machen. Und ja, wir da eben sehr, sehr doll aufs Außen schauen. Und wenn ich eben so sehr im Außen bin und nicht bei mir bin, dann neige ich vielleicht auch eher dazu, Dinge irgendwie wegzuschieben, mich mit Dingen nicht auseinandersetzen zu wollen. Traue mich vielleicht auch nicht unbedingt dann irgendwie Position zu beziehen oder tatsächlich solidarisch zu sein, weil ich Angst davor habe, was die Reaktion von außen ist und weil ich mich aber auch die ganze Zeit selbst verurteile. Und ja, mit sich selbst in Austausch zu stehen, ermöglicht dann vielleicht auch einfach, dass ich auf Menschen, die mich kritisieren oder die mich auf einen Fehler aufmerksam machen, dass ich auf die nicht, keine Ahnung, meine eigenen Struggles auslagere. Also, dass ich so ein bisschen Abstand davon nehmen kann und offener sein kann für andere Perspektiven. Also, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das wird uns auch so ein bisschen schwer gemacht in unserer Gesellschaft, vielleicht auch gerade durch Social Media, dass es eben immer darum geht, möglichst schnell Stellung zu beziehen, möglichst schnell und allumfassend sich zu allem zu äußern. Und manchmal ist es vielleicht erstmal solidarischer zuzuhören und vielleicht auch gar nichts zu sagen. Also es muss auch nicht immer darum gehen, irgendwie sofort eine Lösung anzubieten oder sofort die Antwort auf alles zu wissen, sondern manchmal reicht auch einfach ein Validieren, einfach so ein, hey, okay, ich höre dich und ich sehe dich, I feel you, so ungefähr. Da braucht es vielleicht nicht immer die Lösung. So, vielleicht ist das auch so ein Druck, den wir uns irgendwie selbst machen und an dem es dann irgendwie oft, ja, so ein bisschen scheitert. Ja, also auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass wenn wir selbst besser mit uns umgehen oder um mal bei mir zu bleiben, wenn ich so mit mir umgehe, dass ich mich eben für einen Fehler, den ich vielleicht mache, sei das jetzt, keine Ahnung, ich verletze eine andere Person oder ich verwende einen rassistischen Begriff, von dem ich noch nicht weiß, dass er, keine Ahnung, einen entsprechenden Kontext hat. Wenn ich mir das erlaube, dass das passieren darf und dass ich aber auch dazulernen darf und kann, dann funktioniert das viel, viel eher, als wenn ich irgendwie denke, ich bin aber, ich weiß alles, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und mir kann irgendwie niemand mehr was beibringen. Dann bin ich natürlich nicht offen für Kritik oder dann nehme ich diese Kritik natürlich als Angriff auf meine komplette Person wahr und nicht einfach als das, was sie ist, nämlich Kritik. So, genau.
In deinem Buch sprichst du ja auch immer wieder die kapitalistische Wellness-Industrie an. Gab es da ein Schlüsselerlebnis oder verschiedene Erfahrungen, die dazu geführt haben, dass du das Thema unabhängig von neoliberalen Konzepten betrachten konntest?
Ich weiß es nicht. Also vielmehr war das halt immer so das, was mich davon abgehalten hat, mich damit zu beschäftigen, weil ich das eben auch so gleichgesetzt habe, ne? Weil Self-Care, also gerade der englische Begriff jetzt im Gegensatz zur Selbstfürsorge, ja auch einfach so stark verknüpft ist inzwischen mit so diesem, ich weiß nicht, sei es das Schaumbad oder irgendwelche normschönen weißen Personen in Yoga-Pose irgendwo auf Bali oder sowas. Dass ich halt auch, ja, einfach lange dachte, okay, ach, Self-Care, das ist dieses, das ist irgendwie so diese Sache für reiche Leute, die sich das quasi einfach kaufen können und dann haben sie ein schönes Leben. Und Schlüsselerlebnis, also ich weiß nicht, ich habe mich tatsächlich auch mit vielen spirituellen Texten auseinandergesetzt, also auch so, ja, weiß nicht, buddhistische AutorInnen gelesen und all sowas. Auch wenn ich da ja schon krasse Berührungsängste hatte vorher, weil auch da das natürlich schnell in so ein Extrem kippen kann, dass jemand irgendwie sagt, hey, ich bin jetzt hier der spirituelle Guru oder sonst was. Und damit aber letztendlich auch nur Menschen irgendwie Geld aus der Tasche zieht, die sich in Situationen befinden, in denen sie eben alles dafür tun, damit es ihnen besser geht, beziehungsweise weil sie sich dadurch erhoffen, dass es ihnen besser geht. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich kann das gar nicht mehr so richtig zurückverfolgen oder ja, gar nicht an irgendwas festmachen. Aber es war dann eben relativ schnell klar, dass ich genau darüber schreiben will. Also über diese Abgrenzung von diesem, ja, neoliberalen, erstmal so dieses, hey, du bist deines Glückes Schmied, so, und wenn du irgendwie nicht das erreichst, was du erreichen möchtest, dann bist du ganz alleine selbst dran schuld, also wo eben diese gesellschaftlichen, strukturellen Problematiken so völlig außer Acht gelassen werden. Und eben auch so dieses, ach, du bist gestresst, na, dann mach doch einfach ein Sabbatical oder fahr ins Retreat oder so. Es ist halt einfach nicht für alle Menschen möglich. Aber es ist trotzdem für alle Menschen möglich, ein bisschen netter zu sich selbst zu sein. Und ja, an eigenen Glaubenssätzen und Denkmustern zu arbeiten. Und dafür muss man eben kein Geld ausgeben. Und das, ja, fand ich einfach eine total spannende Sache. Und ja, beschäftige mich da auch nach wie vor immer noch mit, weil das ist natürlich auch mit diesem Buch jetzt so nicht auserzählt gewissermaßen. Es ist halt einfach ein richtig großes Thema. Genau.
Das Buch Radikale Selbstfürsorge jetzt, eine feministische Perspektive, erschien im April bei Eden Books. Vielen Dank für das Gespräch, Svenja.
Ich danke dir. Schönen Tag noch.